Heikigan Rokku Nummer 21. Chibons, Lotusblume und Lotusblätter. Ein Mönch fragte Chibon, was ist die Lotusblume, wenn sie noch nicht aus dem Wasser aufgetaucht ist? Chibon sagte, die Lotusblume. Und was ist sie, wenn sie aus dem Wasser kommt? Lotusblätter. Setschus Gedicht. Die Lotusblätter, die Lotusblume, er ist so freundlich, dir von ihnen zu erzählen. Die Blume kommt aus dem Wasser, welcher Unterschied, vorher oder nachher? Wenn du umherwanderst, jetzt nördlich des Flusses, dann südlich des Sees, Meister Wang befragend und dergleichen. Wenn ein Zweifel beseitigt ist, werden andere auftauchen und du wirst rätseln über einer Frage nach der anderen. Ihr könnt euch gern hinsetzen, wenn ihr wollt. Ein Mönch fragte Chibon, was ist die Lotusblume, wenn sie noch nicht aus dem Wasser aufgetaucht ist? Chibon sagt die Lotusblume. Was ist sie, wenn sie aus dem Wasser kommt? Lotusblätter. Wahrscheinlich, fragt der Mönch, nicht nach botanischen Details. Warum würde er einen Zen-Meister danach fragen, was es denn mit der Lotusblume auf sich hat. Unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, der Mönch möchte etwas wissen. Die Lotusblume symbolisiert vieles, insbesondere steht sie dafür, dass inmitten von Schmutz, Sumpf, sumpfiger Landschaft eine reine Blüte hervorkommen kann, die sich daraus unbefleckt erhebt. Deswegen symbolisiert die Lotusblume auch den Zustand der Erleuchtung. Die Lotusblume. Die Lotusblätter. Wenn der Mönch also diese Frage stellt nach der Lotusblume, die einmal noch im Wasser ist und danach aus dem Wasser herauskommt, dann ist das eigentlich eine Frage nach buddhistischer Theorie oder nach Wissen. Vielleicht möchte er etwas von dem Wissen von Chibon abgreifen. Ist das eigentlich die Lotusblume, die noch nicht aus dem Wasser aufgetaucht ist, kann man interpretieren als den Zustand vor der Erleuchtung. Letztendlich wird im Mahayana gesagt, alle Dinge haben die Buddha-Natur. Es wird unterschiedlich aufgefasst. Die vorherrschende Meinung im Mahayana, zum Beispiel auch im Vajrayana, wird das so wiedergegeben oder interpretiert, ist, die Buddha-Natur ist ein Potenzial. Aber dieses Potenzial muss sich erst entfalten. Das heißt, die Buddha-Natur ist die Fähigkeit, der Lotusblume aus dem Wasser rauszukommen. Aber das ist ein Potenzial, was erst entfaltet werden muss, solange die Lotusblume noch im Wasser ist, dass sie noch nicht rausgekommen ist, wenn sie nicht aufgetaucht ist, dann ist diese Qualität nicht entfaltet, dann ist noch keine Buddha-Natur tatsächlich verwirklicht. Und wenn die Blume im Wasser hochgestiegen ist und man sie sehen kann, dann ist aufgrund der Buddha-Natur diese Verwirklichung, diese Realisierung erreicht und dann ist so etwas da wie Erleuchtung, Befreiung. Wonach der Mönch wahrscheinlich fragt, ist nach dem Verhältnis von seinem jetzigen Zustand, seiner jetzigen Übung und dem, was er erhofft, irgendwann zu erreichen durch diese Übung. Er sieht sich selbst, weil er die Mahayana-Lehren gehört hat, als die Lotusblume, die noch im Wasser ist. Das heißt, er hat das Potenzial. Wenn er nicht an dieses Potenzial glauben würde, dann würde er wahrscheinlich das Kloster verlassen und sich einen vernünftigen Job suchen. Er glaubt, er kann dieses Potenzial entfalten, prinzipiell, aber er ist jetzt gerade noch unter Wasser. Und möchte gerne wissen, wie ist eigentlich der Zustand, wenn ich aus dem Wasser rauskomme? Was ist, wenn ich mich in die Lotusblume verwandle, die aus dem Wasser herauskommt? Was ist das für ein Zustand? Jimon gibt ihm nicht besonders viel Informationen. Er sagt nur Lotusblume, Lotusblätter, geht eigentlich gar nicht darauf ein. Natürlich kann man davon ausgehen, dass Jimon weiß, was den Mönch beschäftigt. Wahrscheinlich lebt dieser Mönch in seinem Kloster und kommt bei ihm einmal am Tag, oder zweimal oder dreimal am Tag, zur persönlichen Unterweisung, zum Doxan. Und wahrscheinlich arbeitet er mit ihm seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren. Also wird er wahrscheinlich schon wissen, was er eigentlich hören möchte. Was der Mönch eigentlich hören möchte, ist etwas darüber, wie die Lotusblume aus dem Wasser kommt, was er tun muss, um das zu erreichen, und was für eine Belohnung es dafür gibt. Worin der besondere Zustand besteht, wenn die Blume aus dem Wasser gekommen ist. Das möchte er eigentlich hören und eigentlich möchte er eine kurze Wegbeschreibung. Er möchte eine Garantie, dass irgendwann, wenn man lang genug wartet, die Blume aus dem Wasser auch auftauchen wird. Und er möchte auch eine Versicherung, dass das Ganze, diese Mühe auch wert ist. Dass wenn man dann endlich aus dem Wasser rausgekommen ist, dass das ein Zustand ist, den man mit dem Zustand vorher überhaupt nicht vergleichen kann. Absolut fantastisch. Das Land der Freiheit, du hast ja keine Ahnung. Jetzt schläfst du, dann bist du wach. Alles das, worunter du jetzt leidest, alles das, was dich jetzt rumtreibt, alles, was deinen Geist verunreinigt, das alles, woran du haftest, ist dann verschwunden. Du bist in Reinheit und Schönheit aus dem Wasser gekommen. Also sowas hätte er gerne als Beschreibung, inklusive wie man da hinkommt. Und Shimon geht darauf, wie gesagt, eigentlich gar nicht ein. Dieses Bild von der Lotusblume, von dieser Entwicklung der Buddha-Natur, wie gesagt, ist im Mahayana ziemlich verbreitet, im Buddhismus allgemein ziemlich verbreitet. Und das ist eigentlich auch, wenn man viele buddhistische Konzepte kennt, geradezu logisch, dass es so dargestellt wird. Denn in der klassischen orthodoxen buddhistischen Sicht gibt es so etwas wie Karma. Karma, könnte man sagen, ist die Summe aller Anhaftungen und Irrtümer, die ich in meinem Leben aufgehäuft habe. Und im Buddhismus geht man davon aus, mein leidendes Ich besteht nur daraus, aus den Dingen, den Irrtümern und den Anhaftungen, die ich aufgebaut habe. Das ist das, womit ich mich identifiziere und das führt zu meinem Leiden. Wenn man anfängt, systematisch mit seinem Geist zu arbeiten, wie die meisten buddhistischen Schulen das machen, dann schaut man mal, was da eigentlich los ist in meinem Geist. Und nach ersten Anfangserfolgen, wo man vielleicht mit dem Geist etwas ruhiger wird, kommt man dahin, dass das Ganze etwas beängstigend ist. Wenn ich mir angucke, was alles in meinem Geist drin ist, was da alles an Anhaftungen drin ist, wie viele Schichten es da gibt und wie schwierig es ist, davon frei zu werden, dann kann ich verzweifelt werden. Wenn ich meinen Geist beruhige, momentan, vielleicht auf einem Session oder sowas, dann schleife ich, bildlich gesehen, eine Schicht Schmutz ab von meinem Geist. Und das, was mich normalerweise rumtreibt, ist mal kurz weg. Aber im Rahmen dieses Schleifvorgangs, des Putzvorgangs, meinen geistigen Spiegel putze, erkenne ich, dass darunter noch was ist. Ich habe zwar die oberflächliche Schicht beseitigt, aber darunter ist eine noch viel festere Schicht, wie eine Zwiebel. Immer weiter, je weiter ich komme, desto mehr Schalen meiner Persönlichkeit mache ich aus, desto mehr Anhaftungen finde ich. desto mehr Erinnerungen, die mich unfrei machen, finde ich. Und ich stelle auch fest, die Dinge, die ich jetzt identifizieren kann, an denen ich hafte, die ich also eindeutig als Hindernisse ausgemacht habe, die teilweise total lächerlicher Natur sind, zum Beispiel, dass ich bestimmte Sachen haben möchte, materielle Sachen, dass ich irgendeinen Gegenstand unbedingt haben möchte und nicht loslassen kann, oder dass ich möchte, dass Leute nett über mich reden, was auch immer, dass ich zwar weiß, dass mich das unglücklich macht, das kann ich genau beobachten, insbesondere wenn ich zum Beispiel auf einem Session bin und feststelle, dass mein Geist sich unablässig damit beschäftigt und nicht zur Ruhe kommen kann, weil er ständig mit sich selbst spricht und versucht, die Wirklichkeit dahingehend zu manipulieren, dass das möglich wird, obwohl ich eigentlich weiß, darum geht's nicht. Das ist nicht Befreiung, das ist Anhaftung. Obwohl ich alle diese Dinge weiß, kann ich sie nicht loslassen. Ich kann einfach nur sehen, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. So wie ich ein Werbungsreklame-Ohrwurm, den ich irgendwann gehört habe, nicht loswerde. Niemand liebt diese, keine Ahnung, Waschmaschinen leben lange mit Kalkon. Mag man nicht, aber es bleibt hängen. Deswegen werden diese Sachen so gemacht. Und obwohl ich genau weiß, dass es mir nicht gefällt, dass es mich nicht frei macht und dass es einfach nur Müll ist, kann ich meinem Geist nicht sagen, hör mal auf damit. Das ist einer der Gründe, warum wir so lange sitzen, warum wir so früh aufstehen und warum wir so lange sitzen. Weil unser kontrollierender Geist, der normalerweise in der Lage ist, sowas zur Seite zu schieben, dann diese Kraft nicht mehr hat. Dann ist es wirklich so, dann bin ich dem ausgesetzt, was in meinem Geist da rumläuft. Dann fängt es zum Beispiel, wenn ich übermüdet bin, an, in meinem Geist zu plappern. Und ich höre Sätze, ich höre die Sätze sich bilden. Die sind vollkommen sinnlos. Aber sie werden systematisch aufgebaut. Es klingt, als ob ein Mensch sich unterhält, sozusagen. Also ich höre Stimmen, meine eigene Stimme. Aber das Ganze hat eigentlich überhaupt keinen Inhalt. Es wird einfach nur endlos wiederholt und plappert vor sich hin. Das heißt, die Erfahrung der Übung führt uns dahin, zu erkennen, was da eigentlich alles los ist. Und was uns im klassisch-orthodoxen buddhistischen Modell von der Buddha-Natur trennt. Im klassischen Modell ist die Verwirklichung der Buddha-Natur aus dem Wasser rauskommen und davor ist das nur Potenzial. Und zwischen Potenzial und Verwirklichung ist diese dicke Wasserschicht. Wenn wir uns mit unserem Geist beschäftigen, auf Sessions, wenn wir meditieren, wenn wir uns einfach nur hinsetzen und gucken, was mit unserem Geist passiert, erkennen wir, wie dick diese Wasserschicht ist. Das ist gigantisch, das ist ein Ozean. Wenn ich diese Wasserschicht erkenne, wenn ich vielleicht längere Zeit im Kloster war, wie wahrscheinlich dieser Mönch, erkenne ich, dass es ein Ozean ist. Wenn ich mir das anschaue, was es da alles gibt in meinem Geist, an Anhaftungen, an Nichtwissen, an Hass, an Abneigungen, an nicht loslassen können. Wenn ich mir das über längere Zeit anschaue, dann ist es sehr naheliegend, zu dem gleichen Schluss zu kommen, wie die meisten buddhistischen Schulen, zu sagen, wirkliche Befreiung davon, das ist keine Sache, die in diesem Leben zu schaffen ist. No chance. Wenn ich mir nur angucke, was ich an der obersten Schicht finde, an kleinen Anhaftungen, an haben wollen, an nicht ertragen können, wie ich, wenn irgendjemand schlecht über mich geredet hat, wie ich diesen Satz in meinem Geist endlos vor mir wiederhole und hindrehe und damit umgehe, um das loszuwerden, wenn ich mich selbst falsch verhalten habe in irgendeiner Situation, wie ich dann die Situation endlos in meinem Geist wiederhole, und zwar so lange, bis ich das Gefühl habe, ich habe eine Version gefunden, in der ich im Recht bin. Wenn ich mir das angucke, was da in meinem Geist passiert, wie fest diese Mechanismen sind, wie viel von diesem Müll sich da rumtreibt, dann kann ich eigentlich nicht glauben, dass es möglich ist, in nur einem einzigen Leben mit dem Kopf aus dem Wasser zu kommen. Das ist aber jetzt einer der Gründe, warum ein Mönch in ein Kloster geht. Die Zen-Schule, die Zen-Lehre verspricht, wie übrigens ganz viele andere Schulen auch, der schnellste Weg zur Befreiung zu sein. Es gibt auch tibetische Schulen, Vajrayana-Schulen, die diesen Anspruch haben. Einige sagen, Befreiung gibt es in diesem Leben. Wenn man in den Pali-Kanon guckt, steht das da übrigens auch schon drin. Wer das Satipatthana-Sutra, die Praxis da drin, die da beschrieben ist, befolgt in richtiger Weise, der erlangt diese Befreiung in 7 Tagen, wenn das oder sie es richtig macht. Übrigens interessanterweise da auch sehr genau gesagt, es ist vollkommen egal, ob Mönch oder Laie, Mann oder Frau, diese Begrenzung, wem das zugänglich wäre, ist offensichtlich erst später in die Sutren eingezogen worden. Aber Zen hat das eben sozusagen in seinen Leitlinien drin, dass es dazu gehört, Befreiung in diesem Leben zu finden. Nicht im nächsten, nicht im übernächsten. Guckt man sich die Dicke der Wasserschicht an, die man gefunden hat nach einiger Zeit, denkt man eigentlich, bin noch gar nicht so schlecht dran, wenn ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Wenn ich mir angucke, wie viele Leben das wahrscheinlich kosten wird, diesen ganzen Müll loszuwerden, dann sind 2 Leben echt nicht zu viel. Das muss ich gar nicht schaffen in einem Leben. Wenn ich mir angucke, was der Buddhismus zugrunde legt, wie viele Geburten man haben kann, bis man Befreiung findet, dann bin ich mit 2 Leben echt gut dran. Oder 3 oder 7. Also, wenn ich überhaupt nur weiß, ich bin auf dem richtigen Weg und komme dahin zu dieser Befreiung, aus dieser Perspektive ist das zwar immer noch ziemlich viel Wasser, aber zumindest kann ich die Oberfläche sehen. Und ich bin auf dem Weg nach oben. Das ist ja auch nicht sichergestellt. Also eigentlich gar nicht so schlimm, sollte man denken. Also könnte Simon ja auch so nett sein und diese Vorstellung des Mönches bedienen und ihm das erzählen. Es kann ein bisschen dauern, lieber Mönch, aber du bist eindeutig auf dem richtigen Weg. Es geht nach oben. Folge einfach den Luftblasen, die du ausatmest. Du wirst wahrscheinlich nicht ganz so schnell sein. Kann auch einiger Zeit dauern, bis du da ankommst. Aber irgendwann tauchst du auf. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber du bist auf dem richtigen Weg. Und dann bist du da. Dann bist du bei der Befreiung. Das wäre ja wahrscheinlich sehr motivierend für den Mönch, zu wissen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Warum tut Simon das jetzt nicht? Warum geht er gar nicht darauf ein? Die Lotusblume, Lotusblätter. Weil diese Vorstellung ein großes Problem beinhaltet. Während das Bild in vielen anderen Schulen tatsächlich so ist, dass meine Buddha-Natur nur ein Potenzial ist, ein Same, ein Tibeter würde sagen, Buddha-Natur ist ein Same, und wenn du den ordentlich begießt, wird irgendwann eine große Pflanze draus, und wenn die Pflanze dann aufblüht, dann ist die Buddha-Schaft erreicht. Kann halt ein bisschen dauern, aber so funktioniert das Ganze. Wenn ich so eine Vorstellung habe, dann schaffe ich sofort eine Distanz, eine Trennung. Und ich setze damit, allein schon dadurch, dass ich diesen Standpunkt einnehme, die Tatsache, dass ich davon getrennt bin und dass es mir momentan nicht erreichbar ist. Dass die Freiheit momentan nicht da ist. Freiheit ist etwas in der Zukunft. Freiheit ist etwas, darüber kann ich vielleicht mal nachdenken, wenn ich durch diese Wasserschicht durchgekommen bin, meine ganzen Anhaftungen losgeworden bin, diesen karmischen Haufen weggemacht habe. Wenn das alles passiert ist, dann kann ich irgendwann frei sein. Wie ich schon sagte, wenn man sich seinen Geist anguckt, dann erschrickt man vor dieser Aufgabe. Weil man ja davon ausgeht, dass man alles das, was man in seinem Geist an Unrat gefunden hat, eins nach dem anderen ausmerzen und loswerden muss, um frei zu werden. Wenn man diesem Modell folgt, dann ist so etwas wie Freiheit erst am Ende des Weges möglich. Und wenn ich mir angucke, was mich alles davon abhält, gehe ich davon aus, dass ich mich jetzt damit auch gar nicht weiter beschäftigen muss. Es ist jetzt nicht akut. Um Freiheit kann ich mich kümmern, wenn das soweit ist. Interessanterweise kommt das in ganz vielen Koran-Geschichten vor. Wenn man sich den 6. Patriarchen anguckt, Huineng, und seine Geschichte, kann man sehr deutlich zwischen den Zeilen lesen. Es gibt ein großes Kloster. In dem großen Kloster wohnt der 5. Patriarch. Das ist also ein lebender Buddha, ein Ersatzbuddha für die Leute, die den anderen nicht erlebt haben. Und ein Haufen von Mönchen, die bei ihm studieren und einfach davon ausgehen, nur dadurch, dass sie hier in diesem Kloster wohnen, erwerben sie sich gutes Karma und müssen jetzt einfach nur immer weiter hier bleiben, dann sind sie schon auf dem richtigen Weg. Und der 5. Patriarch bemerkt das, bemerkt diese Stimmung. Natürlich bemerkt er sie, er weiß ja, was in seinem Kloster los ist. Er kennt die Leute ja und sieht sie jeden Tag. Und er versucht, die Leute daraus zu holen und versucht, sie dahin zu bringen, zu sagen, ich möchte gerne, dass jeder von euch ein Gedicht über Befreiung schreibt. Warum macht er das? Er möchte eigentlich von ihnen, dass sie sich selbst damit beschäftigen, mit Befreiung, als unmittelbare Möglichkeit für jeden von ihnen selbst. Das machen die aber nicht. Das ist auch sehr schön beschrieben. Sondern sie, nachdem der Patriarch eigentlich sagt, ich helfe euch jetzt nicht mehr, ihr seid jetzt auf euch allein gestellt, rotten sie sich sofort zusammen, suchen sich einen Anführer und sagen, er soll das machen, er soll das Gedicht schreiben. Wir können das eh nicht. Keiner von uns kann das. Also der erste Schüler des Meisters kann das vielleicht. Das heißt, sie haben es einfach wieder weiter delegiert. Die Gefahr bei einem Modell dieser Form, so nützlich es in anderer Hinsicht sein könnte, mit der Buddha-Natur als Potenzial, mit der Blume als dem, was sich daraus entwickelt, ist eben, dass ich mich von meiner Verantwortung trenne und dass ich meine Freiheit delegiere an jemand anders, an eine Methode und an die Zukunft. Deswegen haben wir Lehrer, deswegen haben wir Modelle, die davon ausgehen, dass es Fortschritt gibt. Und das, deswegen haben wir auch diese Vorstellung, dass Methoden unglaublich wichtig sind. Da sind wir nicht anders als heutzutage, wenn man ins Internet schaut, für jedes Wehwehchen oder für jede Entwicklungsmöglichkeit gibt es YouTube-Channel, wo man herausfinden kann, wie das am besten geht. Ich habe noch nicht nach Zen-YouTube-Channels geguckt, planmäßig, ein paar kenne ich, weil sie unvermeidbar waren. Aber im Grunde genommen bedienen sie unseren Wunsch, eine Methode zu finden. Deswegen fahren wir so darauf ab. Bevor es YouTube gab, gab es Bücher oder Anleitungen oder Zeitschriften. Das will man alles haben. Die große Errungenschaft des japanischen Zen unter anderem ist, dass sie das, was im chinesischen Zen zumindest in den Schriften stark betont wurde, der Verzicht auf eine formale Methode, dass sie das einfach abgeschafft haben und ersetzt haben durch eine vollkommen zu 100% durchgeplante Methode. Sie sitzen so, ein Session geht so, Koan macht man jetzt übrigens nicht irgendwie planlos. Nein, wir haben einen Plan dafür. Wir fangen an mit Koan Nummer 1 und das geht weiter in einer bestimmten Reihenfolge bis, keine Ahnung, 400 oder 1000, whatever. Und das ist natürlich sehr anziehend für uns. Denn auch die Methode ist wieder ein Weg, unsere Verantwortung zu delegieren. Dass, wie ich selbst frei sein kann. Und zu sagen, ich befolge einfach nur die Methode. Die Methode wird mir von jemand anders beigebracht. Und wenn ich das mache, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Es ist nichts verkehrt an Methoden. Es ist nichts verkehrt an Lehrern und es ist nichts verkehrt daran, sich darüber klar zu werden, welche Schwierigkeiten, welche Hindernisse auf diesem Weg zu finden sind. Es ist alles das nur dann ein Problem, wenn ich es benutze, um meine Verantwortung abzugeben, wenn ich es benutze, nicht selbst zu schauen, worum es geht. Und wenn ich letztendlich mein Potenzial zur Befreiung aus der Gegenwart, aus meinem Sein herausschiebe in irgendeine Zukunft, in irgendein Kloster, in irgendeine Form von Ausbildung und deswegen nie dahin komme, dass ich wirklich für meine eigene Befreiung Verantwortung übernehme. Was heißt für meine eigene Befreiung Verantwortung übernehmen. Also heißt es jetzt, wenn ich gerade über Methoden geredet habe, soll ich diese Methoden nicht mehr befolgen? Soll ich hier nicht mehr sitzen? Mit dem Sitzen aufhören? Nein, würde ich nicht sagen. Auf keinen Fall. Könnt ihr natürlich gerne mal machen, könnt ihr gerne mal versuchen. Ist übrigens auch schwierig. Es ist schwierig, mit dem Sitzen aufzuhören. Und es ist schwierig zu sagen, verzichte auf diese Methoden. Weil wir natürlich auch aus den Methoden Anhaftungen gemacht haben. Also, die Methoden sind nicht das Problem. Die Methoden sind tatsächlich entstanden, weil sie hilfreich sind. Auch wenn ich mich eben ein bisschen über den japanischen Beitrag lustig gemacht habe. Es ist ein sehr nützlicher Beitrag und er hat lange Zeit sehr gut funktioniert. Wenn er nicht funktioniert hätte, würden wir alle jetzt nicht hier sitzen. Also, benutzt die Methoden, benutzt die Lehrer, benutzt das, was ihr in eurem Geist findet, aber macht euch immer klar, dass das allein nicht reicht, sondern dass es wirklich eure Verantwortung ist für euch selbst, in jeder Situation. Und wenn in jeder Situation am Anfang nicht geht, immer öfter für euch selbst zu schauen. Wie ist das mit dieser Übung? Funktioniert sie? Was ist mit meiner Befreiung? Was ist jetzt in diesem Moment Befreiung? Nicht in irgendeiner Zukunft. Was ist Buddha? Ist das so eine Figur? So eine Figur für mich irgendwie Bedeutung. Das wäre sehr schön, dann könnte ich mir einfach so ein Ding kaufen, bei mir in den Flur stellen und dann hätte ich jeden Tag etwas Befreiung da. Tatsächlich ist es so, man muss erstmal so einen Buddha jagen, man muss den richtigen finden, man muss 32 Merkmale von Vollkommenheit haben, vergoldet, ne? Vollkommen symmetrisch und dann muss ich den natürlich auch davor beschützen, dass irgendjemand ihn wegnimmt. Man darf ihn einfach nicht falsch anfassen, sonst kriegt er Abdrücke. Ja, vergoldet ist aber nicht 100% echt vergoldet. Also, so eine Buddha-Statue befreit mich nicht. Das, was mich wirklich befreit, ist herauszufinden, wie ich selbst Buddha werden kann, ist das normale Bild, noch viel besser ist, herauszufinden, wie ich Buddha sein kann. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr euch das klar macht, dass ihr herausfinden müsst, nicht, was es für Wege gibt, wer ein guter Lehrer ist, was es für interessante Theorien gibt, sondern dass ihr euch fragt, wie kann ich erwachen, wie kann ich frei sein. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Vielen Dank.